Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schüchtern bis Nüchtern, dem Podcast, in dem ich Menschen mit außergewöhnlichen Lebenswegen und Berufen begrüße. Heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast. Ronald Raue, ehemaliger Olympiasieger im Kanusport, mehrfacher Weltmeister und einer der erfolgreichsten deutschen Sportler überhaupt. Wir sprechen über seinen Weg zum Erfolg, seine Höhen und Tiefen, den Sportalltag hinter den Kulissen und was ihn auch abseits des Wassers antreibt. Lieber Ronald, schön, dass du da bist.
Hallo André, freut mich sehr, zumal ich schon auch deinen Podcast gehört habe und sehr spannend finde, dass du auch mal hinter die Kulissen schaust bei einigen.
Ja. Das liegt mir total am Herzen und wer dich kennt, weiß, du bist ein perfekter Podcast-Gast. Wie hast du damals angefangen mit dem Kanusport? War es da lieber auf den ersten Blick oder eher so ein bisschen Zufall?
Nee, tatsächlich so ein bisschen aus beiden, eine Mischung. Also ich bin tatsächlich in den Verein, ich möchte sagen, hineingeboren. Also meine Eltern waren beides Kanuten und ich habe meine Kindheit halt im Kanuverein verbracht. Und das ist das Schöne bei einem Kanuverein, dass wir ja quasi auch immer ein Grundstück haben, wo wir natürlich Bootshallen haben, wo wir das Vereinsgelände haben. Und da ging es gar nicht immer nur darum, auch wirklich Kanusport zu betreiben, sondern es ging vor allen Dingen auch darum, Zeit miteinander zu verbringen. Und da waren damals viele Kinder unterwegs. Wir waren wirklich eine Gruppe von Freunden dann am Ende, die einfach auch es geliebt haben, Zeit miteinander zu verbringen. Und dementsprechend habe ich mich nicht nur in den Sport verliebt, sondern vor allen Dingen auch in das ganze soziale Umfeld von dem Verein, wo ich damals aufgewachsen bin.
Genau, aufgewachsen hast du schon das richtige Stichwort erwähnt. Du bist am 3. Oktober 1981 in West-Berlin geboren, wenn ich richtig informiert bin, in Spandau.
Ja, richtig.
Ja, dem heutigen Tag der Deutschen Einheit vom Datum her. Wie fühlt sich das im Nachgang an? Feierst du doppelt?
Ja, ich meine, es ist natürlich immer ein Vorteil gewesen, dass man zu seinem Geburtstag immer frei hat, weil man konnte immer reinfeiern, war gerade in der Sturm- und Drangzeit natürlich sensationell und immer ein Vorteil, weil man immer alle Gäste da hatte, die man da haben wollte und am nächsten Tag ausschlafen konnte. Nein, aber es ist natürlich für mich schon auch ein besonderer Tag, weil mein Geburtstag natürlich in dem Moment gekoppelt ist, einfach mit einem Tag, der eigentlich für Einheit, Zusammenhalt steht. Und das ist schon das, was meinen persönlichen Werten natürlich sehr nahe kommt. Und daher es ist schon ein besonderer Tag für mich, nicht nur, weil es mein Geburtstag ist, sondern weil es einfach so viel Geschichte mit sich bringt. Daher vielleicht feiere ich auch manchmal zweimal.
Du hast heute die einmalige Gelegenheit, mit einem Mythos aufzuräumen, nämlich heißt es jetzt eigentlich korrekt Spandau bei Berlin oder Berlin bei Spandau?
Ja, es ist, also ich bin, wie gesagt, gebürtiger Spandauer und ich bin auch stolz darauf. Oft werden wir belächelt, weil wir, sag ich mal, so weit außerhalb sind wir gar nicht.
Nein.
Aber tatsächlich, wenn man in die Geschichtsbücher schaut, ist Spandau schon da gewesen, bevor Berlin entstanden ist. Also da kann sich jeder sein eigenes Urteil dann erlauben.
So, jetzt musst du uns kurz mitnehmen. Wie war das damals? Du hast mit dem Kanusport sehr früh begonnen. Wann ging es los?
Ja, wie schon gesagt, ich bin quasi in den Verein hinein geboren worden. Also es gibt Bilder von mir, da bin ich quasi in dem Kanadier unterwegs, in einem Kinderwagen zwischen meinen Eltern. Also ich saß quasi schon im Boot, im Windelalter, später dann selber im Boot, bevor ich schwimmen konnte. Also auch da hatte ich schon das Paddel in der Hand, damals noch mit Schwimmflügeln am Arm sogar. Aber was man dazu sagen muss, ich bin trotzdem sehr vielfältig aufgewachsen. Also ich bin gar nicht immer nur im Kanusport gewesen, sondern ich habe ganz, ganz viele Sportarten auch ausprobieren dürfen, habe viele Möglichkeiten gehabt. Und am Ende hat es mich einfach aber begeistert, auf dem Wasser zu sein, die Natur zu erleben und vor allen Dingen auch mit dem Element irgendwie zu spielen und umgehen zu können. Und deswegen habe ich sehr früh angefangen, das stimmt, aber war gar nicht so fokussiert. Das hat sich tatsächlich erst so in einem Alter von, 13, 14, wirklich zielgerichtet auf den Kanusport gelenkt. Und ich liebe einfach Sport bis heute. Also ich mache alles wirklich gerne und genieße es vor allen Dingen jetzt auch gerade nach meiner Karriere, Dinge machen zu können und Dinge auszuprobieren, wofür vielleicht in den letzten Jahren nicht ganz so viel Zeit da war.
Ja, du kommst aus einer sehr sportlichen Familie. Dein Vater war sogar mal deutscher Meister.
Korrekt. Also mein Papa war Handballer und Kanute tatsächlich und war sehr erfolgreich auch in seinen Sportarten.
Und dann ging das ja ratzefatze. Du hast dann zwischen 1997, 99 4 Titel bei Junioren-Weltmeisterschaften geholt und 3 Titel bei Junioren-Europameisterschaften. Wie viel warst du zu der Zeit unterwegs?
Ja, es ging tatsächlich sehr früh los. Also wie gesagt, mit 14 war ich dann wirklich im Fokus und mit 15 ging es dann schon los mit Nationalmannschaftstrainingslagern, mit viel internationalen Wettkämpfen, wo man normalerweise 17, 18 so ist so die Schwelle, wo man in der Junioren-Nationalmannschaft eigentlich mitmacht. Ich war relativ früh auch erfolgreich und habe das quasi schon sehr früh erleben dürfen, was natürlich nicht immer Vorteile hat, muss man ganz klar sagen. Ich bin nämlich, wie gesagt, ja in Spandau groß geworden und da gibt's natürlich keine Sportschulen. Was ich nicht wollte, ich wollte auf keinen Fall mein Elternhaus verlassen, weil das für mich immer sehr, sehr viel wert war und ich bin einfach sehr dankbar auch für die Unterstützung meiner Familie und ich brauchte einfach auch den Familienzusammenhalt und deswegen wollte ich das Elternhaus nicht verlassen und auf irgendein Internat gehen. Das heißt, ich habe tatsächlich auf einer normalen Schule meinen Abschluss gemacht und musste zwischendurch auch die Schule wechseln, weil natürlich diese viele Reiserei dazu geführt hat, dass nicht alle das so gut fanden auf dem Gymnasium, wo ich früher war. Und da hatte ich schon auch echt Probleme, bin tatsächlich auch einmal sitzen geblieben. Das ist sozusagen das Opfer, was ich bringen musste. Hab dann die Schule gewechselt und bin auf eine Schule gekommen, die sehr viel Verständnis hatte für meinen Sport, die mich unterstützt hat. Und so konnte ich Dinge halt auch nacharbeiten, fair nacharbeiten. Und es war auf jeden Fall keine einfache Zeit, war auch für mich im Nachhinein eine sehr lehrreiche Zeit. Aber ich habe halt meinen Fokus gehabt und wollte unbedingt erfolgreich sein im Kanusport. Und dementsprechend war ich viel unterwegs, habe viel gesehen, auch damals schon von der Welt. Habe es aber auch genossen und habe aber natürlich auch meine Schule nebenbei in Anführungsstrichen, ordentlich zu Ende bringen können.
Ja, kann man das dann so verstehen, dass deine Eltern dich dann auch mal für den Schulunterricht entschuldigen mussten, da du einfach nicht da warst?
Ja, andauernd. Also ich war tatsächlich mindestens damals auch schon 100 bis 150 Tage im Jahr nicht zu Hause.
Das ist bei uns eine Menge.
Ja, das ist teilweise natürlich auch zwangsläufig so, weil wenn man in einem gewissen Niveau ankommen möchte, muss man den Winter natürlich auch gut trainieren und solange kein Eis hier bei uns in Berlin ist, sind wir auch auf dem Wasser. Aber wenn wir jetzt mal rausschauen und wir hatten ja damals auch kältere Winter, wenn dann irgendwann Eis auf den Seen ist, dann müssen wir halt irgendwo ins Warme, wo wir weiter trainieren können. Wir können ja nicht einfach aufhören und sagen, okay, wir machen jetzt erstmal Pause, bis wieder warm ist, sondern das ist halt zwangsläufig so, dass man dann irgendwo hinreisen muss, wo man halt die Fähigkeit dann hat, noch irgendwo zu trainieren und ja, mein Papa ist selber Lehrer, muss man dazu sagen. Und er hat das schon auch sehr unterstützt und hat mich auch auch in schwierigen Phasen eher zu mir gehalten und hat auch ganz klar gesagt, also gesagt, ich hatte dieses schwere Jahr, wo ich auch sitzen geblieben bin, wo die Lehrer halt mir gar nicht die Möglichkeit gegeben haben, Material mitzunehmen, zum Beispiel im Trainingslager. Also ich habe viel für mich alleine gelernt, aber ich hatte da zum Beispiel oft gar nicht die Möglichkeit, Klausuren nachzuschreiben oder wenn ich sie nachgeschrieben habe, dann hat man mir nichts mitgegeben und hat mich sofort am zweiten Tag, wenn ich zu Hause war, dann die Klausur schreiben lassen, was natürlich nicht wirklich fair war und da war mein Papa echt cool, wie gesagt, der ist Lehrer, der hat gesagt, du gehst die letzten Wochen ja einfach nicht mehr hin, wir wechseln die Schule und dann machst du das ja nochmal, mein Gott, dann ist es halt so, aber du gehst hier einfach nicht mehr hin, weil das einfach unfair war und da war er echt cool und das, wie gesagt, war immer so mein Wegbegleiter, meine Familie hat immer zu mir gestanden und immer auch den Weg einfach mitgelebt.
Also ein Hoch auf alle Lehrer, auf die coolen zumindest.
Absolut.
Was sollte man über dich wissen? Du bist 1,79 Meter groß und dein Wettkampfgewicht seinerzeit war 82 Kilo. Wenn man dich so ansieht, du stehst mir gegenüber, mehr wirkt es jetzt auch nicht.
Ja, das ist ein bisschen gelogen, André. Also tatsächlich war es immer so ein bisschen abhängig. Ich habe ja auch die Disziplin gewechselt zwischendurch. Mal eine etwas längere, mal eine etwas kürzere. Und gerade in der Zeit, wo ich den Sprint gemacht habe, das sind 200 Meter bei uns gewesen, war ich schon auch ein bisschen kräftiger. Also muskulöser, möchte ich damit sagen. Und da wiegt natürlich Muskelmasse. Also so in den letzten Jahren war ich eher tatsächlich so auf 85, 86 Kilo. Bin jetzt ein bisschen schwer geworden, aber ich versuche das tatsächlich im Rahmen zu halten und will natürlich auch nach meiner Karriere jetzt sportlich aussehen. Da habe ich immer noch einen gewissen Ehrgeiz, da auch sportlich durchs Leben zu gehen.
Also durch die Tür hast du gepasst hier. Das ist immer so der Gradmesser für meine Gäste.
Ja, gerade.
Und auch für mich übrigens, ob ich noch durch die Tür passe. Und dann ist alles im grünen Bereich. Du bist Sportsoldat mit Dienstgrad Hauptfeldwebel. Also bitte alle, die jetzt zuhören, stramm stehen. Ja, und hast an der Uni Potsdam Sportmarketing studiert.
Korrekt.
Ist das so der übliche Weg?
Da muss man vielleicht mal kurz hervorheben, wir haben in Deutschland ja ein wunderbares System eigentlich. Und zwar haben wir ganz viele Behörden, die den Sport unterstützen. Das ist die Bundeswehr, wie in meinem Fall, das ist die Bundespolizei, die Feuerwehr, auch die Landespolizei teilweise. Und tatsächlich 90% der Athleten, die wir bei Olympischen Spielen sehen, sind irgendeiner Behörde zugeordnet. Und bei mir war es da bin ich sehr dankbar für, was ist schon immer die Bundeswehr. Also seitdem ich aus der Schule raus bin, bin ich quasi Soldat. habe quasi den Grundwehrdienst geleistet, ganz normal wie jeder andere, und wurde dann freigestellt, um Sport zu treiben. Ich musste natürlich immer mal wieder auch in Lehrgänge, also wir müssen, am Ende sind wir halt Soldaten, das muss man dazu wissen und das muss man sich auch eingestehen dann am Ende. Das heißt, ich muss ab und zu auch mal die Waffe in die Hand nehmen, für einen Monat meist im Jahr, bin aber dann den Rest des Jahres freigestellt und vertrete quasi mein Land dann auf andere Art und Weise. Und das ist halt eine Förderung, ohne die es einfach nicht gehen würde, muss man ganz klar sagen, weil so ein Kadutenalltag oder so ein Profi-Sportler-Alltag ist oft länger als ein normaler Arbeitstag. Also ich habe damals um 7 angefangen und war ja um 18, 19 Uhr teilweise zu Hause. Ganz abgesehen davon, wenn man im Trainingslager ist, ist man halt 24/7 und wie weg.
Ja.
Und das funktioniert einfach nicht mit einem normalen Job oder mit einer normalen Arbeitsstelle. Und daher war bei mir der Weg einfach, den Sport zu 100% zu machen. Habe dann so weit es geht nebenbei studiert, aber auch wirklich immer nur partiell, das heißt immer, wenn Luft da war, habe ich es gemacht. Deswegen hat mein Studium auch deutlich länger gedauert. Die mich kennen, die werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln, wenn sie das hören. Also wirklich deutlich länger gedauert, als die Regelstudienzeit war. Aber ich wollte halt zwischendurch auch immer mal was für den Kopf machen, wollte mich weiterbilden, wollte natürlich auch in der Uni auch mal andere Menschen sehen. Nicht immer nur Kanu-Themen oder Sportthemen besprechen, sondern auch als normaler Mensch gesehen werden und ein Umfeld quasi haben, wo man einfach mal ganz normal wieder als Student in dem Fall sein durfte. Und das hat mir immer sehr weitergeholfen, hat mich immer wieder vor allen Dingen auch auf den Boden der Tatsachen gebracht, immer wieder auch gesehen, was die normale Welt noch so mit sich bringt. Und daher war das der Weg, den ich gegangen bin.
Jetzt hast du schon den Grundwehrdienst erwähnt. Wenn ich mir das jetzt mal so rückblickend vorstellen darf, da kommt dann irgendjemand auf dich zu, Vorgesetzter oder ein Funktionär, und sagt, Mensch, Ronald Raul, wir haben mit Ihnen noch ein bisschen mehr vor. Hätten Sie Interesse? Wird man da so ein bisschen gebeten oder wird das auch erwartet, dass man sich da einbringt?
Nein, also wie gesagt, die Leute, die jetzt bei der Sportfördergruppe sind, also das entscheide ich noch nicht mal ich selber. Und ich kann mich zwar bewerben in einer Art und Weise, aber beim Verband. Also letztendlich, wenn man so einen Sportfördergruppenplatz haben möchte, muss man quasi schon auch einen Kaderstatus haben. Das heißt, ich muss erstmal in der Nationalmannschaft sein oder muss einen Perspektivkader haben, der quasi kurz davor ist. Und dann muss ich mich quasi über meinem Verband auf diese Stelle bewerben. Und am Ende entscheidet sogar der Fachverband, nicht die Bundeswehr, sondern der Fachverband entscheidet, wem er diese Stellen, die er zur Verfügung hat, auch vergeben will. Weil natürlich nur der Verband auch entscheiden kann, hat derjenige eine Perspektive, hat derjenige auch die Einstellung, um diesen Platz dann auch überhaupt zu verdienen. Und dementsprechend kann man sich quasi nur mit einem Kaderstatus über den Verband dann bewerben. Und wenn du darauf hinaus wolltest, wenn die Leute fragen, kann man mit ihnen danach noch rechnen,
ja,
ist genau das so ein bisschen auch das Problem. Also es gibt durchaus Athleten, die würden gerne bei der Bundeswehr bleiben, einfach weil es auch ein guter Arbeitgeber ist. Und gerade wenn man 20 Jahre dabei war, wie ich jetzt zum Beispiel, da macht es manchmal einfach auch Sinn. Und die Bundeswehr hat ja wirklich viel zu bieten, über 1000 Ausbildungsberufe. Das heißt, da könnte man natürlich auch eine Brücke schlagen und sagen, okay, wir würden die Jungs, die natürlich die besten Werte haben, auch die besten Voraussetzungen auch im Leadership, also auch leitende Funktionen zu übernehmen, würden wir gerne dabei behalten. Da sind wir gerade dabei, noch Wege zu bauen. Ich sage wir, weil genau das jetzt mein Job ist. Ich bin nämlich als einer der ganz, ganz wenigen, hatte ich die Möglichkeit, bei der Bundeswehr zu bleiben, bin Berufssoldat geworden und entwickle jetzt quasi die Förderung für die deutschen Athleten weiter. Und das ist einer meiner Steckenpferde, dass man einfach versucht, für die Athleten auch in dem Nachgang zur Karriere schon Sicherheiten zu schaffen und mögliche Wege quasi zu ebnen, um bei der Bundeswehr letztendlich dann auch zu bleiben.
Also die nächsten Generationen stehen schon bereit. Du nahmst an gleich 6 Olympischen Spielen teil, von 2000 bis 2021 war das. Welche bleibt dir in besonderer Erinnerung?
Das ist natürlich eine Frage, die wird relativ oft gestellt, die ich so gar nicht eindeutig auf ein Jahr begrenzen kann, weil für mich hat jeder Zyklus auch, hat für mich einfach auch irgendwie so besondere Momente gehabt. Und das ist tatsächlich, wie manche immer denken, völlig unabhängig tatsächlich von den Medaillen oder von dem Ergebnis, was man dann erreicht hat. Sondern oft sind es einfach ganz andere Momente gewesen, die einen so emotional berührt haben, dass man da einfach sehr, sehr gerne zurückschaut. Also ich als Beispiel, was ich immer ganz gerne nenne, natürlich Tokio 2021 bin ich nochmal Olympiasieger geworden und habe meinen Abschluss damit gefeiert, sozusagen mein Karriereende, was schon für sich sensationell war. Aber Wir hatten einen ganz schweren Weg dorthin. Wir hatten ja durch Corona bedingt auch ein Jahr mehr. Also es waren ja 5 Jahre, weil es verschoben wurde und so weiter. Wir hatten gedacht, es wird abgesagt. Zwischendrin hatte ich ein paar andere Sachen, die mich belastet haben mit Verletzungen und Niederschlägen, die überhaupt das schon auf der Kippe haben lassen, dass ich überhaupt teilnehmen kann und mein Ziel quasi so zu Ende bringen, wie ich das wollte. Also es war sehr, sehr emotional, diese 5 Jahre. Und für mich war dann einfach auch so sinnbildlich, wir als Mannschaft sind so eng zusammengewachsen, mussten ja auch, wie gesagt, aufgrund der Corona-Bedingungen so eine kleine Familie werden, durften nicht viel Kontakt nach außen haben und so weiter. Und dann sind wir Olympiasieger geworden und durften ja dann auf dem Treppchen ganz oben stehen. Und es war natürlich verboten, es waren keine Zuschauer da und es war zu dem Zeitpunkt auch noch verboten, dass uns jemand die Medaillen umhängt, aufgrund der Beschränkung. Und dementsprechend wurde uns immer nur ein Tablett gereicht. Und wir durften uns quasi die Medaillen, in dem Fall sage ich wirklich durften, durften uns Medaillen dann gegenseitig umhängen. Und das war so sinnbildlich einfach für das, was uns verbunden hat in der Zeit, für das, was wir miteinander erlebt haben und wie wir uns aber auch gestützt haben. Und das war, fand ich, ein sehr großartiger Moment, weil es, wie gesagt, nicht nur die Medaille war, sondern die Geste, dass wir sie uns gegenseitig umhängen durften. Und das sind halt Momente, die macht man nicht an der Farbe fest der Medaille oder an dem Ergebnis, sondern einfach, weil es Dinge überspannt, die man so kaum erwartet hätte.
Ja, so soll es ja eigentlich auch sein. Man ist ja füreinander da, man ist ein Team. 2021, 500 Meter K4, das ist der Vierer-Kajak oder Kajak-Vierer heißt er auch bei euch. Das ist eine Bootsklasse im Kanusport. Für alle, die jetzt nicht so bewandert sind wie ich übrigens, der sich auch erstmal so ein bisschen einlesen musste. Also es geht um einen Kajak, das von 4 sitzenden Personen mit einem Doppelpaddel bewegt wird. So für die Anfänger unter uns. Und da hast du Gold bekommen. Das ist auch die schnellste Bootsklasse im Kanusport.
Richtig, das ist genau der Reiz, der für mich nochmal da war. Ich wollte eigentlich, du hast gesagt, 6 Spiele, genau, ich habe 6 Spiele mitgemacht, wollte eigentlich in Rio 2016 schon aufhören und hatte bis dahin auch verschiedene Einsätze in verschiedenen Disziplinen, Einer, Zweier, bin aber noch nie Vierer gefahren. Und weil der Vierer bei uns immer über die 1000 Meter Distanz ging und 1000 Meter für mich als Sprinter einfach viel, viel zu lang. Und dementsprechend war ich immer so im Bereich maximal bis 2 Minuten unterwegs. Der Vierer 1000 Meter fährt ein bisschen länger. Und dann hat man nach 2016 die olympische Disziplin angepasst und hat den Vierer sozusagen auf die halbe Distanz gelegt, nämlich auf 500 Meter, was eine Fahrzeit von 1:17 ist. Unser Weltrekord, unser eigener, ungefähr entspricht 1:20 so, wenn es schlecht läuft. Und
ich würde es in 12 Minuten schaffen.
Ja, mit Hilfe. Wenn du 3 andere Jungs drin hast, geht das schneller. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, war ich ja eigentlich schon am Rücktritt und dann hat mein Trainer mich angerufen, mir das erzählt und er wusste natürlich, dass er mich damit sofort fängt und dann hat mich das nochmal so gereizt, zu viert einfach im Vierer unterwegs zu sein, auch als Team vor allen Dingen nochmal in einem größeren Team, so ein bisschen natürlich auch als Ältester in dem Moment als Leader unterwegs zu sein, dass ich dann nochmal ein Jahr drangehangen habe und dann ist es nochmal 2:21 geworden, im Vierer quasi dann mit Abschluss sogar mit Gold.
Und dieser Vierer, der wird auch als Mannschaftsboot bezeichnet.
Ja, korrekt. Also wir haben, Mannschaftsboote sind ja quasi, auch der Zweier ist ein Mannschaftsboot, weil wir haben die Einerdisziplin, aber wir haben den Zweier auch, also zu zweit und den Vierer zu viert. Deswegen sind das unsere Mannschaftsboote, wo man wirklich als Team funktionieren muss, wo viel Feinabstimmung gefragt ist, wo viel auch Detailarbeit natürlich gefragt ist. Und dementsprechend sind wir eine sehr, sehr hochtechnische Sportart tatsächlich, was man immer gar nicht glaubt. Da passieren natürlich ganz viele Dinge, weil wir auch mit dem Element Wasser umgehen müssen. Wir müssen mit der Luft umgehen, wir müssen mit den Wellen arbeiten. Dann wackelt das Boot und wir haben ganz, ganz viele Elemente, die wir auf ein Detail bringen müssen. Und deswegen ist auch viel, viel Interaktion miteinander gefragt. Und in so einem Team zu arbeiten im Kanu bedeutet schon auch sehr viel kritische Arbeit miteinander. Und das ist aber das, was mich gerade im Vierer extrem gereizt hat, da nochmal als Team wirklich sehr, sehr kritisch und auch ehrlich zu arbeiten, manchmal auch nicht so einfach, natürlich auch was zu hören, was man nicht hören möchte. Aber wenn man so einen Safe Space hat als Team, dann lernt man halt, und das ist das Gute, da auch wirklich sehr, sehr harte Kritik zu äußern, aber die bringt einem am Ende dann natürlich auch weiter.
Bemerkenswert war auch 2016, da hast du nämlich im Einer Kajak auf 200 Meter Bronze gewonnen und, das habe ich gelesen, du bist zielgleich mit einem spanischen Athleten. Nennt man das eingefahren?
Ja, kann man so sagen, genau. Es war ein totes Rennen, sagt man dazu. Quasi, wir haben einen Fotofinish ausgewertet und es war einfach nicht sichtbar, wer quasi vorne ist. Und das ist eigentlich sehr, sehr selten bei uns. Es sind sehr enge Rennen beim Sprint immer gewesen, ja. Da geht es um wirklich Zentimeter, Millimeter. Mhm. Aber dass man das gar nicht mehr sehen kann, das ist sehr, sehr selten. Und es war sehr besonders tatsächlich, weil dieser spanische Athlet, das war inzwischen tatsächlich ein Freund von mir, ein Athlet, mit dem ich schon jahrelang quasi mich immer bekämpft habe in verschiedenen Disziplinen. Mhm. Wir haben witzigerweise immer die Disziplinen auch gleich gewechselt. Im Übrigen, der gleiche Athlet saß dann auf Schlag in unserem Rennen, im Viererrennen in Tokio quasi, hat die Silbermedaille gewonnen, knapp hinter mir in dem Moment. Daher, wir hatten immer wieder spannende Begegnungen miteinander, und deswegen war aber dieses tote Rennen mit der Bronzemedaille sehr, sehr emotional tatsächlich. Und dass wir dann gemeinsam auf Bronze stehen durften, das war schon eine coole Nummer auf jeden Fall. Ja.
Wer ist denn von den Nationen ganz vorne?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Früher waren es tatsächlich so, konnte man es reduzieren auf 4, 5 Nationen. Da waren es Ungarn, da war es Deutschland. Da waren es vor allen Dingen also viele aus dem europäischen Raum. Mittlerweile hat sich das doch ein bisschen gewandelt, das Blatt, und wir sind einfach vielfältiger geworden. Wir haben wirklich eine Nationenvielfalt auch in der Medaillenvergabe, dass man das so gar nicht mehr einschränken kann. Es gibt immer mal wieder auch einzelne Athleten aus kleineren Ländern, die dann wirklich auch gut sind. Also man kann das gar nicht mehr so einschränken. Ist natürlich auch so ein bisschen gewollt, weil man gerade, wenn man im olympischen Programm bestehen möchte, ist es tatsächlich gefordert, dass wir auch eine Vielfalt im Sport haben und nicht nur einige wenige Länder immer gewinnen.
Ja.
Und daher gibt es auch Förderprogramme. Also wir fördern tatsächlich auch kleinere Länder, schicken da entweder auch Material hin oder manchmal auch deutsches Trainer-Know-how, um diese zu fördern, um einfach diese Vielfalt im Sport zu behalten. Und so ist es dann manchmal, dass sich das so gut entwickelt, dass man auf einmal gegen die Leute dann auch um die Medaillen kämpft.
Ja, und wenn sich daraus auch Freundschaften entwickelt, umso schöner, wenn da eine Freundschaft daraus wird.
Ja, das ist ja das Besondere, was den Sport auch am Ende ausmacht. Ja. Ne? Dass man, natürlich geht es um Medaillen und es geht um Leistung, aber am Ende sind es ganz tolle Werte auch, die man dort lernt. Und wenn man auf dem Wasser quasi gegeneinander kämpft, ist danach aber quasi alles wieder gut. Und man wertschätzt sich, man respektiert sich und man lernt auch Anerkennung zu leisten, auch für eine Leistung, wenn sie mir in dem Moment vielleicht wehgetan hat, weil ich dahinter war. Und das sind, glaube ich, Dinge, die kann nur der Sport so extrem liefern, auch so in der Emotionstiefe, sage ich mal. Und dafür bin ich halt total dankbar, dass ich das mein Leben lang so erleben durfte. Und deswegen bin ich ja auch so öffentlich, auch gesellschaftlich für den Sport einfach unterwegs, weil ich das vielen, vielen Kindern wünschen würde, dass sie genau das lernen und vor allen Dingen auch fürs Leben lernen. Weil das ist nicht nur etwas, was es im Sport dann gibt und was einem im Sport weiterbringt, sondern das sind einfach Tugenden und Werte, die einen sein ganzes Leben tragen werden.
Ja. Ja, lieber Rona, du kannst auf eine schon einzigartige Karriere zurückblicken, denn mit deinem Gold 2021 wurdest du der erste Mann, der im Kanusprint bei 5 Olympischen Spielen eine Medaille gewonnen hat. Das gab's anscheinend vorher noch nicht.
Ja, das stimmt. Noch besonderer ist tatsächlich, dass ich in allen Disziplinen eine Medaille gewonnen habe. Sowohl Einer, Zweier und dann am Ende auch der Vierer.
Ja,
Bin ich sehr stolz drauf. Hat aber auch damit zu tun, dass ich sehr leidenschaftlich war schon immer und natürlich auch dementsprechend auch immer gute Teams irgendwie gekriegt habe, die ich mit zusammenbauen konnte, mit denen ich arbeiten durfte. Und daher lege ich da jetzt gar nicht so viel Wert drauf, aber mich persönlich macht es schon stolz, weil es einfach zeigt, mit wie viel Leidenschaft ich einfach bei der Sache war und dass ich nicht nur so fokussiert bin auf eine Disziplin, sondern dass ich auch die Fähigkeit hatte, mich anzupassen und egal mit welchem Team ich unterwegs war, dort quasi mich bestmöglich einbringen konnte.
Mhm. Und du warst Flaggenträger bei der Schlussfeier 2021. Das muss ja auch sehr emotional für dich gewesen sein.
Das war der Höhepunkt, ja. Muss man ganz klar sagen. Das ist wie so ein Ritterschlag tatsächlich für mich gewesen, weil das einfach nochmal gerade zum Ende der Karriere war das so ein Würdigen, so ein Wertschätzen von allem, was ich bis dahin erreicht habe. Und Olympiasieger gibt es tatsächlich eine ganze Menge in Deutschland, aber Fahnenträger gibt es relativ wenig. Und es macht mich schon sehr, sehr stolz, dass ich mich da einreihen durfte. Und es war für mich auch einer der großartigsten Gefühle, die ich so in meinem Sportleben erleben durfte, mit der Fahne in der Hand dort ins Stadion einzumarschieren und für Deutschland quasi da Flagge zu zeigen. Und das hat mich schon sehr, sehr stolz gemacht und war, wie gesagt, schon so ein Ritterschlag, den ich da bekommen habe.
Also viele haben eine Fahne, aber eher bei der Autofahrt. Das hat dann andere Konsequenzen. Du hast viele Titel gewonnen. Gibt es denn einen Sieg, der für dich persönlich heraussticht und warum?
Also wie gesagt, es ist ganz schwer. Natürlich war Tokio gerade zum Abschluss ein ganz besonderer, auch aufgrund der Geschichte, die ich gerade schon kurz mal angerissen habe mit Corona und so weiter. Und aber am Ende sind es immer, ja, das ist der Weg eigentlich zu jeder Medaille, ob es ein Sieg war oder nicht, sondern für mich war immer der Weg zu dem vermeintlichen Ziel am Ende das Besondere. Und ich glaube, das ist das, was mir auch so viel Spaß gemacht hat, gar nicht so am Ende die Medaille in die Hand zu bekommen, sondern der Weg dahin und die Arbeit, die quasi auf dem Weg lag, die Meilensteine zu erreichen, sich selber zu hinterfragen, nach Fehlern zu suchen, um besser zu werden. Das sind alles die Dinge, die haben mich so extrem gereizt, dass ich gar nicht sagen kann, dass es der Sieg, manchmal ganz im Gegenteil sogar. Manchmal sind es die Niederlagen gewesen, die mich in dem Moment viel, viel weitergebracht haben. Jetzt rückblickend jedenfalls, ne? Also in dem Moment tat es natürlich weh und man war enttäuscht. Aber rückblickend waren wahrscheinlich die Niederlagen oder die Momente, wo ich Ziele nicht erreicht habe, die prägenderen, die Momente, wo ich mich viel, viel mehr entwickelt habe, als die, wo man sein Ziel erreicht hat. Also ich kann das schwer festmachen, sondern alles, was ich da erleben durfte auf dem Weg, hat mich geprägt und hat mich zu dem gemacht am Ende, der ich heute bin, auf jeden Fall.
Wie gehst du denn mit Niederlagen heute um? Hat sich da deine Einstellung über die Jahre auch ein bisschen verändert?
Ja, die hat sich bei mir schon relativ früh, glaube ich, geändert. Das hat mich so auch so erfolgreich gemacht. Ich glaube schon, dass das einer der Faktoren ist, die mich so nachhaltig ja über 25 Jahre erfolgreich gemacht hat. Klar, als junger Athlet ist man immer sauer, wenn man irgendwie sein Ziel nicht erreicht, wenn man eine Niederlage einsteckt und frustriert ist. Aber ich habe relativ früh begriffen, dass jede Niederlage oder jeder Misserfolg oder jeder Moment, wo ich ein Ziel nicht erreiche, auch eine Möglichkeit ist, vor allen Dingen Fehler herauszufinden, für mich Verbesserungsvarianten zu erörtern, zu sehen, was kann ich besser machen. Die Frage ist immer, wie geht man damit um? Und ich habe es immer begriffen als Möglichkeit, vor allen Dingen, wenn man ehrlich mit sich ist, dann natürlich auch Sachen herauszufiltern. Und wenn man dann in der Lage ist, dann auch Verantwortung dafür zu übernehmen, also ich bin auch quasi wirklich auch schuld an dem, wie es gelaufen ist, oder ich habe die Möglichkeit, da an der Stelle technisch mich zu verbessern, dann habe ich auch die Möglichkeit, einen Riesenschritt zu machen. Und ich habe das schon immer so begriffen, dass es einfach für mich ein Messgeber war, wo ich stehe und vor allen Dingen, wo ich noch hinkommen kann. Daher sind Niederlagen für mich überhaupt gar nichts Negatives, sondern einfach etwas ganz, ganz Wichtiges, auch Unvermeidbares mit Sicherheit, was einem auf dem Weg eigentlich nur helfen kann.
Ja, schöner als eine Niederlage war immer der Sieg. Gab es da irgendein Ritual vor Wettkämpfen, das dich so ein bisschen auch auf das, was danach kam, vorbereitet hat?
Oh, das ist ein richtig festgeschriebenes Ritual. Dass es jetzt was gibt, was ich als, keine Ahnung, man küsst die Kette oder so, das hatte ich nie tatsächlich. So ein Ritual hat bei mir schon am Tag, am Morgen sozusagen begonnen. Also der Tag, wie so ein Wettkampftag abläuft, der war immer gleich auf die Minute getaktet. Ich wusste, wann ich aufstehe, ich wusste, wann ich frühstücken gehe, ich wusste, wann ich mich warm fangen gehe, ich wusste, wann ich mich umziehe, ich wusste, wann ich Startnummer ranmache. Also es sind so kleine Sachen, die wirklich auf die Minute getaktet waren tatsächlich. Und dann war es schon so, dass ich, bevor es dann losgeht, und das ist vielleicht schon ein Ritual, schon auch Ruhe für mich brauchte. Also umso wilder das draußen wurde, umso ruhiger brauchte ich das eigentlich. Und dann habe ich einfach mich in die Ecke gesetzt, manchmal auch mich dabei bewegt oder das einfach vom inneren Auge das Rennen ablaufen lassen, sodass ich wirklich jedes Rennen, was ich quasi gefahren bin, also jedes olympische Rennen vor allen Dingen, wo ich dann sehr viel Druck von außen auch verspürt habe, habe ich eigentlich schon tausendmal im Kopf vorher absolviert. Und das hat mich dann in die Situation gebracht, dass ich eigentlich gar nicht mehr aufgeregt war, sondern ich kannte das ja quasi und war dann einfach viel, viel fokussierter. Und das hat mir immer geholfen. Das würde ich schon so als Ritual bezeichnen.
Und was hat dich mehr gefordert? War es eher das Körperliche oder das Mentale?
Ich glaube, das ist eine Kombi. Also klar, gerade im späteren Athletenverlauf, ich war ja dann in Tokio, war ich ja quasi oder bin 40 geworden, ist natürlich für einen Athlet schon relativ alt und da habe ich natürlich auch körperlich gemerkt, was ich meinem Körper zumute auch die letzten Jahre, dass man immer mal wieder Niederschläge hatte, dass man auch lernen muss, auf seinen Körper zu hören und wie man ihn vor allen Dingen steuert und vor allen Dingen auch, dass es manchmal wichtig ist, auch im richtigen Moment die Bremse reinzuhauen und vielleicht mal ein Training wegzulassen, weil dann der Körper sonst das nicht aushalten würde. Also dieses Feingefühl zu entwickeln, das passiert natürlich dann auch im Alter und das ist natürlich sehr, sehr körperlich und da muss man auch ein sehr gutes Feingespür später haben, aber auch das Mentale spielt natürlich eine Riesenrolle, wenn nicht sogar, manchmal sogar mehr, denn nur wenn ich mental wirklich bei der Sache bin, kann ich überhaupt die 100% abrufen. Da hilft mir alles Trainingsfleiß und alles Training, was ich vorher gemacht habe, hilft mir gar nichts, wenn ich mental dann nicht auf der Höhe bin. Und bei mir war es tatsächlich so, dass man mir so ein bisschen nachgesagt hat, dass mein Kopf noch viel, viel stärker war als mein Körper. Das heißt, ich war nicht bei 100%, sondern wenn es drauf ankam, war ich bei 110 wo auch immer das dann herkam.
Und du weißt, der 40 ist das neue 30. Da geht's ja erst richtig los.
Das hoffe ich, wenn du das so sagst, glaube ich daran.
Ich kann dir das bestätigen aus eigener leidvoller Erfahrung. Und mit 40 kannst du offiziell ja auch als Bundespräsident dich ins Spiel bringen. War das mal irgendeine Option, in die Politik zu wechseln?
Da hast du gut recherchiert, tatsächlich. Aha. Also den Bundespräsidenten hatte ich jetzt nicht auf meiner Agenda, aber ich habe tatsächlich mal als Landtagskandidat in Brandenburg zur Wahl gestanden, habe mich da auch politisch engagiert, bin da aber relativ schnell wieder weg, weil ich doch gemerkt habe, dass das nicht mein Revier ist, das ist nicht mein Feld, nicht weil ich das nicht könnte, sondern weil es mich frustriert hat tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte einfach, dass es gar nicht um die Sache geht. Wir wollen nicht Dinge vorantreiben, sondern es geht immer um die eigene Haut, immer um den eigenen Sitz. Und so habe ich mir mein Wertegerüst nicht zusammengebaut. Und daher habe ich das wirklich auch frustriert, in dem Bereich zu arbeiten, und habe mir dann einfach fest versprochen, ich werde mich engagieren. Ich werde quasi auch für die Werte einstehen, die ich gerne nach außen tragen möchte, aber auf einem anderen Weg. Und den gehe ich jetzt gerade, bin quasi da jetzt auch parteilos. Und das verschafft mir aber die Möglichkeit, viel, viel intensiver mit allen zu sprechen. Und das ist mein Weg, den ich jetzt gerne gehe. Der Bundespräsident steht, wie gesagt, nicht auf meiner Agenda, aber das wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden.
Ja, sag niemals nie. Also wenn es soweit ist, sag uns Bescheid. Wir möchten das gerne als erstes verkünden und dann auch für ein paar Stimmen sorgen in der Bundesversammlung für dich. Hast du jemals an dir selbst gezweifelt?
Ja, also jeder, der was anderes behauptet, glaube ich, hat sich noch nie selber ehrlich reflektiert. Es ist völlig normal und Teil des Spiels, möchte ich sagen, dass man mit Selbstzweifeln auch manchmal zu kämpfen hat. Und auch da ist es wie bei Niederlagen. Man ist nie davor gefeit, und die Frage ist, wann kommen diese Selbstzweifel, an welcher Stelle, dass sie kommen, ist eigentlich selbstverständlich. Und dann ist wieder die Frage, wie gehe ich damit um, wie hole ich mich quasi auch aus diesem Loch wieder raus. Und heutzutage, also gerade im Sportbereich, arbeiten fast alle Athleten tatsächlich mit Mentaltrainern zusammen. Ich für meinen Teil, damals war das noch nicht so modern, tatsächlich habe das noch nie gemacht, aber ich habe für mich trotzdem immer Mechanismen gefunden, um mich wieder zu, wie soll ich sagen, einzunorden, meinen Kompass wieder so einzustellen, dass ich auch eine Klarheit gefunden habe und vor allen Dingen dann auch meine Vision wieder vor Augen hatte.
Gab es denn irgendeinen Moment auch zwischendrin in deiner Karriere, in dem du mal so ein bisschen in dich gegangen bist und überlegt hast, aufzuhören?
Ja, gab es. Also mehrfach tatsächlich sogar. Gerade 2012 zum Beispiel waren die einzigen Olympischen Spiele, wo ich ohne Medaille nach Hause gefahren bin, war ich auch auf einem sehr guten Kurs, war kurz vorher aber wirklich sehr, sehr schwer krank und habe dann einfach den Wettkampfverlauf nicht wegstecken können. Ich habe die Vorkämpfe gut absolviert, war da auch auf einem Medaillenkurs noch, und dann habe ich es einfach nicht halten können und bin dann hinten raus nur Achter geworden, was mich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr frustriert hat, weil es, wie gesagt, war wirklich der erste internationale Wettkampf, wo ich jemals ohne Medaillen nach Hause gekehrt bin, und bin da schon in eine tiefe Gedankenkrise auch gefallen, auch ja in gewisser Weise auch eine Identitätskrise, weil ich mich natürlich immer als erfolgreicher Kanute gesehen habe und auch von außen gesehen wurde, und diese Rolle habe ich auf einmal nicht mehr inne gehabt. Und dann fängt man schon an zu zweifeln, und ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon im Alter, wo man als Kanute hätte durchaus aufhören können, und daher habe ich gerade zu dem Zeitpunkt schon viel darüber nachgedacht. Das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die ich sehr gerne, ich bin ja auch in vielen Unternehmen unterwegs, gebe da meine Erfahrungen weiter und versuche zu inspirieren. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich da sehr, sehr gerne erzähle, auch das Momentum so mitgebe. Denn ich bin damals tatsächlich, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll und keine klaren Visionen mehr vor Augen hatte, auch nicht mehr wusste, wie ich mich motiviere und auch den Weg überhaupt gar nicht mehr vor Augen hatte, bin ich tatsächlich einfach 4 Tage ohne alles in den Wald, habe geguckt, wie lange ich überlebe. Und
das ging ja gut aus.
Genau, ich habe 4 Tage geschafft, und das war aber so ein Selbstfindungsweg. Und witzigerweise, wie gesagt, war es auch da so, ich bin in den Wald rein und bin wirklich weit rausgefahren, wo niemand war, und habe dann auch im Wald gesessen, bestimmt einen halben Tag, und wusste nichts mit mir anzufangen. Wie ich dann überhaupt gecheckt hatte, ey, du musst dich jetzt irgendwie bewegen, weil du hast ja einen Haufen voller Probleme, um überhaupt klarzukommen. Also du musst erstmal schlafen irgendwo, du musst was zu trinken haben, irgendwann später auch was zu essen. Und so habe ich angefangen, wieder überhaupt so zu lernen, Step für Step mich irgendwie vorzuarbeiten und für mich einen Plan zu machen, wie komme ich eigentlich an mein Ziel und was muss ich für kleine Steps erreichen, um dem Ziel wieder näher zu kommen. Und als ich dann raus bin aus dem Wald tatsächlich, war mir wieder klar, was ich wollte. Also das ist nur eine kleine Geschichte am Rande, die immer als Inspiration dient und auch um zu zeigen, dass ich auch so Löcher hatte und mir dann halt Wege gesucht habe, ganz weg vom Sport, einfach die Komfortzone verlassen, um mich selber herauszufordern, um einfach auch mich in Situationen zu schmeißen, wo ich wusste, ich habe da gar keine Lösung für.
Und, ja, aber das tut ja oft gut. Also wenn man auch mal diese Bodenständigkeit, du bist ja ein bodenständiger Mensch, ja, also diese Gefahr war ja nicht da, aber zu sich selbst wieder zu finden, du bist jetzt nicht Förster geworden danach, sondern wieder aus dem Wald und ja, hat alles, ist alles gut ausgegangen für dich. Aber das war schon für dich so ein Wendepunkt.
Ja, absolut. Selbstfindungsphase möchte ich es auch sagen. Ne? Also man, wie du schon sagst, man beschäftigt sich auch intensiv mit sich selber wieder. Und das erdet einen natürlich, na klar. Und ja, war aber auch ein ganz wichtiger Bestandteil in meiner Laufbahn auf jeden Fall.
Ja. Wer hat dich denn auf deinem Weg am meisten inspiriert?
Boah, es sind ganz, ganz viele verschiedene Menschen. Also ich hatte jetzt nicht das eine Vorbild, was ich jetzt hervorheben wollen würde. Natürlich mein Opa tatsächlich, also familiär war es mein Opa, mein Vater auch, meine gesamte Familie, die zu mir stand. Aber ich habe da schon einige Dinge mitgegeben bekommen, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und außerhalb meiner familiären Welt waren es immer Menschen, die mich inspiriert haben, die irgendeine Art und Weise Haltung gezeigt haben, die für etwas standen, sich dafür eingesetzt haben, sich von dem Weg auch, wenn vielleicht Gegenwind bestand oder wenn es vielleicht auch für manche Menschen unangenehm war, eine gute Haltung zu bewahren, das trotzdem durchgesetzt haben. Das hat mich immer beeindruckt und solchen Menschen habe ich gern zugeschaut und habe versucht natürlich für meinen Weg entsprechend das dann auch so zu vollziehen.
Wenn wir mal noch ein bisschen nach vorne blicken, welchen Rat würdest du jungen Sportlerinnen und Sportlern heute geben, die eine Profikarriere anstreben?
Also erstmal, was ganz wichtig ist, glaube ich, was vor allen Dingen notwendig ist, was trägt, ist die Leidenschaft nicht zu verlieren für das Thema. Natürlich kann man sich Ziele setzen, man kann auch Visionen haben, muss man auch. Das ist ganz, ganz wichtig, um überhaupt leistungsfähig zu sein. Aber die Leidenschaft, die darf nicht verloren gehen. Und um dieses Feuer weiter am Lodern zu halten, ist es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich mir ein Umfeld schaffe, an dem ich wirklich Spaß habe und wo ich merke, ich wachse in dem Umfeld. Wenn ich irgendwann in einem Umfeld gelandet bin, wo ich merke, mich bringt das hier überhaupt gar nicht weiter, dann ist es einfach auch wichtig, sich selber zu überdenken und immer das Umfeld anzupassen. Einfach auch, wie gesagt, um einfach den Spaß in der Sache zu behalten und vor allen Dingen auch natürlich das Ziel zu setzen, aber vor allen Dingen auch zu lernen und Mut zu machen. Und dafür möchte ich einfach auch ja so ein bisschen inspirieren, dass dieser Weg, mit Niederlagen, dieser Weg, ein Ziel zu erreichen, extrem viel Spaß machen kann. Und das ist nicht nur was, was ich gerne bewerben möchte für den Sport, sondern was ich allen Menschen einfach auch wieder mitgeben möchte da draußen, dass Leistung wirklich auch Spaß machen kann, im Sinne von den Weg für sich zu gehen und sich selber auch zu hinterfragen, sich selber zu verbessern, Möglichkeiten zu suchen, sich zu verbessern. Das ist etwas, was wirklich Spaß machen kann. Und das fehlt mir ein bisschen in unserer Welt aktuell, dass Leistung einfach auch wieder Spaß machen kann.
Das sollte sie. Und als Zuschauer bist du heute ja auch näher an den Wettbewerben. Da wird es nicht wenige geben, die auch im Kajak sitzen und sich dann auch mal bei TikTok live filmen. Das gab's bei euch noch nicht.
Nee, glücklicherweise. Tatsächlich bin ich da sehr dankbar für, dass es die sozialen Medien damals zumindest in dem größten Teil meiner Karriere nicht so gab, weil tatsächlich ist das etwas, was mich schon ein bisschen genervt hat am Ende. Ne? Also ich habe das geliebt, wie gesagt, das, was ich getan habe. Wenn es dann aber darum geht, ich gehe in den Kraftraum und ich muss erstmal die Kamera aufbauen, bevor ich mich überhaupt mit Training beschäftigen kann und muss dann schauen, dass ich die richtigen Blickwinkel einfange, wie ich mich bewege und dass es auch gut aussieht. Boah, das ist nicht meine Welt und ich bin, wie gesagt, froh, dass ich das nicht mehr so ganz abdecken musste. Mir ist schon bewusst, dass das natürlich auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet, auch Möglichkeiten der Werbung und auch Sichtbarkeit schafft. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich das nicht mehr so in mein Sportleben mit einbinden musste. Natürlich ist das part of the business. Auch heute noch in meinem Leben gehört das so ein bisschen dazu, aber in einem gedämpften Maß.
Ja, da eröffnen sich ja viele neue Möglichkeiten. Es gibt nicht wenige Sportlerinnen und Sportler, die auch bei OnlyFans zum Beispiel einen Account
ganz
haben.
Ganz aktuelles Thema gerade, ja.
Ja, und da hast du ein paar Euro nebenher noch verdienen.
Ja, also natürlich muss man sich seine Wege suchen. Jeder muss für sich selber entscheiden, wie weit er gehen möchte, um aus seinem Sportberuf, sage ich mal, das Bestmögliche rauszuholen. Das muss jeder für sich selber wissen. Am Ende ist für mich immer wichtig gewesen, persönlich, dass ich da den Fokus auch nicht verliere auf das Ziel. Dass einfach andere Dinge nicht auf einmal zu weit in den Mittelpunkt geraten, um überhaupt die Grundlage von allem eigentlich zu verlieren, nämlich erfolgreich zu sein. Mhm. Und davor warne ich so ein bisschen einfach, das ist da wirklich, ja, muss man wirklich aufpassen.
Ja, viele glauben ja auch, dass Profisportler viel Geld in der Tasche haben, aber das stimmt ja nicht immer, denn das ist ein harter Kampf, ein harter Sport. Viele machen das ja irgendwie so noch nebenher. Also da gibt es nicht so viele Millionäre.
Also wenn wir, das ist die Frage, wie definieren wir Profisport? Also Profisport ist für mich ein Fußballspieler, ist für mich vielleicht auch aus den Profisportarten Eishockey, Tennis, Basketball, Handball vielleicht auch ein bisschen. Das sind Profisportarten, die quasi wirklich vom Verein zum Beispiel auch bezahlt werden. Die olympischen Sportarten hingegen sind in der Regel ja keine Sportarten, wo man alleine von dem Sport sein Leben unterhalten könnte. Deswegen sage ich, oder habe ich anfangs gesagt, ist die Sportförderung in Deutschland so extrem wichtig, die Bundeswehr, die Bundespolizei, Feuerwehr. Aber wir haben natürlich auch die Deutsche Sporthilfe, die da auch ja ihren Anteil zu beiträgt. Und das ganze Fördersystem ist gerade auf den olympischen Sport ausgerichtet, ein bisschen auch auf andere Sportarten, auf den Breitensport natürlich. Aber wie gesagt, ohne dieses ganze Fördersystem würde es unseren Spitzensport nicht geben. Und daher gibt es auch ganz, ganz wenige, die wirklich so viel Geld verdienen mit dem Sport, dass sie danach quasi lachend ins Bett fallen. Das ist wirklich einfach eine Art von Leidenschaft, die man mitbringen muss und nicht der Gedanke an Geld.
Ja. Der Ronald Raue heute, wie sieht so ein perfekter freier Tag für dich aus?
Ja, das ist relativ einfach. Erstmal ausschlafen.
Bei mir im Podcast.
Ja, ausschlafen. Ja, auch hier habe ich heute ausgeschlafen. War ja relativ human die Zeit, die wir hier ausgemacht haben. Nein, also tatsächlich, ich liebe es. Ich habe ja wirklich auch viel zu tun, viele Termine, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich mich überall so viel einbringen darf und kann. Aber wenn ich dann mal einen Tag frei habe, liebe ich es einfach auch wirklich auszuschlafen und dann gar nicht so viel Pläne zu haben, meine Familie um mich zu haben, gemeinsam Dinge zu unternehmen, auch sportliche Art zu unternehmen, auch in der Natur zu sein. Das sind Dinge, die erfüllen mich, da komme ich runter und da weiß ich auch vor allen Dingen, dass ich gar nicht so viel brauche im Leben, um glücklich zu sein, sondern wirklich Familie, Natur, Ruhe und vielleicht mal einfach keinen Plan zu haben.
Und ich hatte gelesen, dass du gerne surfst, nicht im Internet, sondern auf einer Welle.
Richtig, also ich bin generell Wassersportler durch und durch, ich surfe gerne, inzwischen kite ich auch gerne, bin auch auf Flitschen unterwegs, also auch auf gefrorenem Wasser im Moment. Also alles, was generell mit Sport zu tun hat und Wasser vor allen Dingen, ist mein Ding. Und mittlerweile sind meine Kinder ja auch so alt, 9 und 11 sind sie beide,
ja,
dass ich jeden Mist auch mit denen machen kann. Also wir sind im Sommer zusammen surfen, jetzt gehen wir nächste Woche Skifahren. Also auch in einem Ausmaß, dass sie wirklich wie Kumpels sind. Also wir machen halt viel Dummheiten inzwischen und dann natürlich viel sportlicher Natur.
Und ich hatte gelesen, dass du auch beim Ruder- und Kanuverein Berlin Kanu Polo in der ersten Bundesliga spielst?
Genau, das habe ich bis vor kurzem. Leider musste ich mich an der Schulter operieren lassen, auch Verschleiß leider, das blieb nicht aus. Und seitdem habe ich so ein bisschen Probleme, was das Werfen betrifft. Aber ich habe da in der Bundesliga noch gespielt, spiele jetzt immer noch ein bisschen in den unteren Ligen, einfach weil ich Lust drauf habe, aber nicht mehr so gezielt leistungsgetrümmt. Ich kann mir quasi ein bisschen Pausen auch erlauben, was halt wichtig ist in dem Moment für die Schulter. Aber es macht mir extrem viel Spaß. Es ist eine Sportart, in der ich groß geworden bin, tatsächlich, parallel damals. Musste mich dann irgendwann entscheiden und habe dann mich für den olympischen Sport entschieden. Aber wie gesagt, es ist eine Sportart, an der auch mein Herz hängt, die ich eben auch empfehlen kann, mal anzuschauen, weil es tatsächlich die spannendste und dynamischste Sportart auf dem Wasser, die es eigentlich gibt. Viel Kontakt, viel Action und ja, ist einfach cool und mir macht Spaß, vor allen Dingen mich im Team zu bewegen und das dann auf dem Wasser da auszuleben.
Wenn du heute an dieser Stelle deinen Körper verlassen könntest und du könntest für einen Tag lang ein ganz anderer Mensch sein, der Bundespräsident mal ausgenommen, wer wäre das?
Boah, wenn ich jetzt den Namen, würde mir jetzt schwerfallen zu nennen. Ich glaube, was ich mal cool finden würde, in so eine andere Rolle zu schlüpfen, zum Beispiel als Musiker. Also mal ganz weg von dem, was ich so kenne. Mhm. Ich bin total unmusikalisch tatsächlich, also ich spiele auch kein Instrument. Aber ja, mal auf der Bühne zu stehen und sich als Musiker vor Hunderttausenden oder Tausenden in so einem Riesenstadion feiern zu lassen und die Musik zu genießen und vor allen Dingen auch, was ich so cool finde an der Musik oder auch an der Kunst, ist, man hinterlässt halt was. Also selbst wenn ich nicht mehr aktiv quasi auf der Bühne stehe oder das Instrument in der Hand habe, man hinterlässt was für die Menschen, die das lieben, dann zu hören. Und ich glaube, das ist schon ein cooles Gefühl und das würde mir, glaube ich, auch Spaß machen.
Also da hast du ja noch alles vor dir. Kürzlich war Jürgen Milski bei mir. Big Brother Jürgen.
Ja, habe ich schon mal live erlebt tatsächlich.
Super sympathischer Kerl. Und der ist ja auch sehr erfolgreich, seit über 25 Jahren am Ballermann. Also falls ihr euch kennt oder mal ich euch zusammenbringen darf, dann macht doch mal was am Ballermann. Vielleicht hast du eine zweite Karriere noch vor dir. Ja,
vermittel uns, bin ich dabei.
Ja, das ist ein guter Deal. Ich werde Jürgen Bescheid geben. Wir sind fast am Ende der heutigen Folge angekommen. Eine Frage habe ich noch, denn es geht ja auch so ein bisschen um die nachfolgenden Generationen. Wir haben schon kurz gesprochen. Was würdest du einem Menschen raten, der gerade anfängt, an sich zu glauben, völlig unabhängig davon, was er macht, ob er jetzt im Sportlichen aktiv sein möchte oder in anderen Bereichen, der mit etwas anfängt und seine Träume verfolgen möchte? Was sollte er auf jeden Fall beachten?
Also wenn du von Träumen sprichst, ist es vor allen Dingen für mich immer wichtig, den gerade jungen Menschen mitzugeben, dass er sich seine Träume bewahren soll und dass er sich auch nicht reden lassen soll, sondern niemand ist dafür verantwortlich, welchen Weg er geht. Niemand ist dafür verantwortlich, ob er den Weg gehen möchte oder nicht, sondern er selber ist quasi wirklich sein eigener Kompass und den muss man einstellen nach seinen Wünschen, nach seinem Herz. Und wenn das der Fall ist, dann wird man irgendwann auch erfolgreich werden. Und auf der anderen Seite, was ich da anmerken möchte, ist vor allen Dingen auch gerade im Sport, sich immer bewusst zu sein, dass man viel, viel mehr wert ist als das Ergebnis, was am Ende da steht oder dabei rauskommt. Und diesen Wert auch ja in allen Situationen zu erkennen und das dann natürlich auch zu nutzen und dieses Gefühl weiterzugeben.
Also lieber Ronald, vielen Dank, dass du heute da warst, so offen über deine Karriere gesprochen hast, über deine Motivation und auch die menschlichen Momente. Das war spannend, auch so ein bisschen Blick zu bekommen hinter die Kulissen eines der erfolgreichsten Sportler in Deutschland. Und für alle Zuhörer, lasst euch inspirieren, verfolgt eure Träume, egal wie groß oder wie klein sie sind, und bleibt neugierig. Bis zur nächsten Folge von Schüchtern bis Nüchtern.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.